Wenn Steffi mit dem Blaumann hier oben steht, dann konnte ich das ja nicht auf mir sitzen lassen und hier nicht mich ordentlich anziehen. Also ordentlich anziehen ist natürlich relativ. Es ist jetzt nicht ganz meine Konfektionsgröße, ich gebe es zu. Und es wirkt bei mir auch ja, mehr nach Fasching als nach wirklicher Arbeit. Also wenn jetzt hier ein echter Handwerker oben stehen würde, der wirklich auch was kann, nicht so wie ich, dann würde das vielleicht passend bei mir, wie gesagt, mehr Faschingskostüm als echt. Ich lasse es darum auch wieder. Mein Blaumann sieht anders aus. Mein Blaumann ist halt so. Ja, das ist meine Arbeitskleidung, wenn ich hier im Gottesdienst bin. Das ist mein Blaumann, wenn ich hier bin, um euch zu dienen. Und damit sind wir direkt beim Thema, wer zieht den Blaumann an? Und wir wollen heute mal schauen, wer dient hier eigentlich wem im Gottesdienst, in unserer Gemeinde, in unserem Privatleben. Wie schaut's da aus mit Gott und uns, mit uns und dem Nächsten? Und wir sind heute, wer zieht den Blaumann an, bei der letzten Predigt unserer Predigtreihe Mammutaufgabe. Da geht's darum, wie kriegen wir unseren Glauben in unseren Alltag? Dass es nicht nur ein Sonntagmorgensglaube ist, dass es nicht nur theoretisch ist, sondern dass es wirklich in unserem Leben ankommt. Aber nicht nur das, wir sind heute auch im letzten Gottesdienst unseres Jahresmottos. Mutig glauben in den Sommerferien, hätte ich beinahe gesagt, predigen wir Kraut und Rüben. Nein, da gibt es halt das Ferienprogramm und zum neuen Schuljahr fängt das neue Jahresmotto an. Darum schließen wir das heute mit diesem wichtigen Thema ab und wollen eben mal gucken, wer dient hier eigentlich wem und wie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft dieses Bild im Kopf, dass ein Chef sich oft zu schade ist für die unangenehmen Aufgaben. Also, weil darum ist er ja Chef. Da hat er ja seine Leute für, die dann die Drecksarbeit machen und er macht so die großen, die wichtigen Dinge und ja, lässt seine Leute eben das machen, was nicht so angenehm ist. Das mag oft in unseren Köpfen so drin sein, aber ich glaube, ein guter Chef handelt nicht so. Und es widerspricht auch dem göttlichen Prinzip von Dienst, von Dienen, von Chef sein. Und jemand, der das sehr verinnerlicht hat und auch immer wieder sehr bewusst einsetzt, ist der aktuelle Papst Franziskus. Als der gewählt worden ist vom Konklave, ist er zu Fuß vom Konklave in sein Hotel gegangen, hat seine Taschen abgeholt und hat gleich die Rechnung noch bar bezahlt. Das macht ein gerade frisch gewählter Papst eigentlich nicht. Genauso macht er sich wohl regelmäßig einen Spaß draus, bei irgendwelchen katholischen Krankenhäusern oder Einrichtungen anzurufen und mal den Chef zu verlangen, weil der Heilige Vater würde ihn gerne mal sprechen. Ihr könnt euch vorstellen, der Mann an der Rezeption glaubt das öfter mal nicht und macht dann den Anrufer rund, was dem denn einfällt, sich hier als Papst auszugeben. Ist dann eher peinlich, wenn dann rauskommt, dass er wirklich der Papst war, der da angerufen hat. Und ein Papst wäscht auch Frauen im Gefängnis nicht die Füße. Es gibt ein katholisches Ritual, einmal im Jahr kommt der Papst ins Gefängnis und wäscht da ausgewählten Gefangenen die Füße. Da gibt es eine ganz klare Regel, wie das abzulaufen hat, wem die Füße gewaschen werden, ausschließlich Männern. Das war Franziskus relativ wurscht und er hat einfach spontan dieses Protokoll mal geändert und auch den weiblichen Gefangenen die Füße gewaschen. Macht man nicht als Papst. Aber damit steht er in einer sehr guten Tradition, denn Jesus hat bei dem Thema genau dasselbe getan, genau so einen Fauxpas gebracht, genau so was getan, was man nicht macht. Beim Passafest wäscht er seinen Jüngern die Füße. Und damit hat er genauso gehandelt, wie man das als Chef, als Rabbi, als Sohn Gottes garantiert nicht tut. Und hier an dieser Stelle können wir ganz viel lernen, wer hier eigentlich den Blaumann anzieht. Und wie es aussieht, wenn Gott dient und was das für uns heißt. Und ich möchte euch jetzt unseren Predigttext vorlesen. Der steht in Johannes 13, die Verse 1 bis 20. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, um diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen«, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete: Wenn ich sie dir nicht waschen, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte: Wer ein Bad genommen hat, der ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich rede nicht von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Ich sage euch das jetzt schon, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, an mich als den glaubt, der ich bin. Ich versichere euch, wer jemanden aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Dieser Text aus dem Johannesevangelium, der ist nicht ganz einfach zu verstehen. Das liegt daran, dass Johannes vor allem an jüdische Menschen geschrieben hat und jüdisches Denken funktioniert anders als unser Denken. Wir sind alles so kleine Griechen. Wir denken logisch. Aus A folgt B, aus B folgt C und so baut sich das auf. Die Juden denken eher kreisend. Die wiederholen alles mal in denselben, mal in anderen Worten und entwickeln ihre Gedanken so langsamer. Und das fällt uns manchmal schwer zu verstehen. Und genauso verwendet Jesus hier ganz viele jüdische Gebräuche und Sitten, die uns ein bisschen fremd sind. Damit wir den Text aber richtig verstehen, gucken wir uns zuerst mal so ein paar dieser Hintergrundsachen an und um uns dann auf zwei Hauptcharaktere zu stützen, auf Petrus und auf Jesus, und gucken dann mal, was dieser Text mit dem Blaumann zu tun hat und was wir daraus lernen können. Wir sind gerade beim Osterfest. Kurz vorm Osterfest, kurz vor Tod und Auferstehung Jesu, beim letzten Passafest, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Und Vers 1 in unserem Text qualifiziert das, was hier passiert, als die ultimative Liebesgabe Jesu. Da heißt es: Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Und das finde ich komisch. Weil nur im Johannesevangelium wird die Fußwaschung berichtet. In den anderen Evangelien kein Wort davon. Warum, wenn das so eine wichtige Sache ist? Und ich weiß nicht, gab es das schon mal, habt ihr schon mal erlebt, dass euch im Gottesdienst die Füße gewaschen wurden? Es gab es anscheinend hier in der Gemeinde mal im Kindergottesdienst, habe ich eben gehört. Und ich kenne es auch von Teenager-Freizeiten, aber ich kenne es nicht aus Gottesdiensten. Und wenn, dann ist es mal so ein Highlight. Aber es gibt fast keine christliche Kirche, die das regelmäßig im Gottesdienst irgendwie eingebaut hätte. Warum nicht? Das Abendmahl, in das dieses Fußwaschen eingebettet ist, das wird von fast allen christlichen Gemeinden regelmäßig gefeiert. Warum ist die Fußwaschung denn nicht zu so einem Ritual geworden? Ja, wenn das der ultimative Liebesbeweis ist. Wenn wir uns das genauer angucken, es geht Jesus hier nicht um ein Ritual. Jesus möchte hier nicht ein Ritual des Dienens stiften, was wir für alle Zeiten wiederholen sollen. Es geht ihm nicht um eine Anleitung, wie die Füße zu waschen sind. So nach dem Motto: Ihr dürft nur kaltes Wasser nehmen, die Seife darf nicht parfümiert sein, das Handtuch muss grün, gelb oder rot, aber bloß nicht blau sein, und dann müsst ihr, und so weiter. Darum geht's überhaupt nicht, sondern er möchte Werte vermitteln. Er möchte den Jüngern eine Anleitung geben, wie sie miteinander und mit anderen Menschen umgehen sollen. Es geht Jesus hier um Prinzipien. Und die Jünger haben das verstanden. Wisst ihr, wie oft berichtet wird in der Apostelgeschichte und den Briefen des Neuen Testaments, dass einer der Jünger einem anderen Menschen die Füße wascht? Nullmal. Kein einziges Mal. Das haben die Jünger nie getan. Was sie aber sehr wohl getan haben, ist dieses Prinzip, das Jesus ihnen da nahegebracht hat, wirklich anzuwenden. Sie haben das, was sie da gelernt haben, genommen und in ihren Dienst, in ihr Leben transferiert und haben Menschen aktiv geliebt. Sie haben ihnen im übertragenen Sinne die Füße gewaschen. Und es geschehen hier im Text zwei Dinge, die ich ganz bemerkenswert finde. Das eine ist der Zeitpunkt. Die Straßen in Israel waren Wüstenpfade, staubig, dreckig, nicht gepflastert und man lag zu Tisch. Also man hat immer irgendwie die Füße von jemandem, zumindest in Gesichtsnähe gehabt. Wann würdet ihr die Fußwaschung ansetzen? Vorm Essen, nehme ich mal an. Also weil wenn man schon den Hauptgang und die Hälfte der Nachspeise vertilgt hat, dann ist Arsche wurscht, ob wir jetzt die Füße noch waschen oder nicht. Also das wurde am Anfang des Essens gemacht. Jesus macht es irgendwann mittendrin und zeigt damit eigentlich, es geht mir jetzt nicht darum, dass eure Füße sauber sind, sondern es geht hier um eine Zeichenhandlung. Und das Zweite ist, dass Jesus hier die Hierarchie auf den Kopf stellt. Das Waschen der Füße, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat und wenn die was machen müssen, Tisch decken, Tisch abräumen, Spülmaschine ein- und ausräumen. Bei meinen Kindern, die kloppen sich darum, wer die Spülmaschine ausräumen darf, weil da ist das Geschirr sauber. Weil wer sie nicht ausräumt, muss sie einräumen. Das ist viel schlimmer, da ist das Geschirr nämlich dreckig, das ist eklig. Also es gibt im Haushalt klare Hierarchien von beliebten Aufgaben. Das Füßewaschen stand ganz unten, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Das hat keiner gerne gemacht. Das war nicht wirklich nur Sklavenarbeit, es musste eigentlich immer das rangniedrigste Mitglied des Haushaltes machen. Wenn es Sklaven gab, hat es der Sklave gemacht, ansonsten eben der, der am wenigsten soziales Ansehen hatte. In der Jüngergruppe hätte das der Mann machen müssen, der am jüngsten ist oder der am kürzesten dabei ist. Ganz sicher hätte das nicht der Rabbi gemacht. Denn das hätte ihn entehrt. Damit hätte er nämlich gesagt, ich bin weniger wert als meine Schüler. Und in einer Gesellschaft, wo Ansehen ganz wichtig war, ging das überhaupt nicht. Und so ist ja auch die Reaktion der Jünger, als Jesus damit anfängt. Und ich habe eben gesagt, wir haben das auf Teenager-Freizeiten manchmal gemacht. Und ich würde sagen, die Quote lag bei 70%, die die Fußwaschung verweigert haben. Nicht, weil sie es eklig fanden, sondern weil sie gesagt haben, das geht nicht. Du kannst mir nicht die Füße waschen. Du bist der Leiter dieser Freizeit, du bist erwachsen, ich bin nur ein Teenie. Nee, das geht nicht, das lasse ich nicht zu. Und das in einer Gesellschaft, wo wir kein so stark hierarchisches Denken haben. Für die Jünger damals, die müssen aus allen Wolken gefallen sein. Das geht überhaupt nicht. Und es war ja bei Jesus noch viel mehr. Es war nicht nur der Rabbi, der den Jüngern die Füße wäscht. Es war Gott selbst, der seinen Geschöpfen die Füße wäscht. Und ich glaube, wir erleben hier das, was Paulus später in Philipper 2 schildert. Ich lese euch die Verse 6 bis 8 mal vor. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. In der Fußwaschung. Das ist schon ein Vorgeschmack für das, was am Kreuz kommen wird. Hier merken wir, dass Gott sich so klein gemacht hat. So klein, dass er ja ein Diener wird und seinen Geschöpfen die Füße wäscht. Das ist ein Vorgeschmack auf den Sühnetod am Kreuz. Und dann bin ich über noch einen Vers gestolpert, den ich euch auch nochmal vorlesen möchte, den ich am Anfang auch nicht wirklich verstanden habe, was der da soll. In Vers 10 heißt es, Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Das ist in sich logisch, ja? Logisch, ja? So, wer gerade komplett gebadet hat, der muss nicht nach 5 Minuten wieder komplett baden. Da reicht's, wenn die Füße so ein bisschen staubig geworden sind, die Füße mal abzuwaschen. Aber was redet der denn da in dem Bezug, wo Petrus sagt, er wasche mich ganz und dann nein, mache ich nicht, die werden wahrscheinlich gerade nicht gebadet haben. Und den einzigen Sinn, den das hier ergibt, ist, dass Jesus die Fußwaschung hier allegorisch auslegt, als Gleichnis für etwas. Die Bibel bezeichnet es, wenn jemand zu Jesus findet, wenn er sich bekehrt, wenn er umkehrt von seinem alten Leben und eine neue Kreatur wird, in zum Beispiel Römer 6, als Bad der Wiedergeburt. Da werden wir gewaschen. Wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen, dann werden wir rein. Dann werden wir porentief rein, total sauber. Das Blut Jesu, die Farbsymbolik ist ein bisschen blödsinnig, schwarze Sünde mit rotem Blut gibt weiß, bei Gott funktioniert das aber, ja, dann werden wir komplett sauber. Und was Jesus Petrus hier sagt, ist, du musst dich nicht von Neuem bekehren. Du bist schon rein, weil du an mich glaubst. Aber von Zeit zu Zeit ist es vielleicht dran, dass du dir mal die Füße waschen lässt von mir. Wenn wir in unserem Leben eben auf schlammigen, dreckigen Pfaden unterwegs sind, nicht Jesus hinterher, sondern unsere eigene Wege gehen, dann werden unsere Füße wieder dreckig. Und manchmal muss es sein, dass wir zu Gott kommen und sagen, Jesus, ich bin gerade irgendwie vom Weg abgekommen und man sieht's an meinen Füßen. Mach mich bitte wieder sauber. Dann müssen wir nicht wieder vollgebadet werden. Das ist schon passiert. Aber es ist von Zeit zu Zeit wichtig, dass du dein Date mit Jesus hast und sagst, hey Jesus, da sind Sachen aus dem Lot geraten. Bitte hilf mir und mach mich wieder sauber. Und ich möchte dich da nochmal herausfordern, diese Frage an dir weitergeben. Wann hast du dir zuletzt von Jesus die Füße waschen lassen? Wann hast du dich zuletzt neu auf ihn ausgerichtet? Oder sind deine Füße, übertragen gesprochen, schon mehr als staubig, fast schon schlammig? Wäre es vielleicht mal wieder dringend nötig, dir von Gott diese Vergebung abholen zu lassen, dich neu ausrichten zu lassen? Wir feiern heute Abend mal. Vielleicht eine Gelegenheit dazu. Das mal so als Hintergrundinfos. Und jetzt gucken wir uns mal diese zwei Personen an, die hier handeln. Das Thema, wer zieht den Blaumann an, hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite ist da die göttliche und auf der anderen die menschliche Seite. Und für die menschliche Seite steht Jesus, steht Petrus. Und ich bin jemand, ich liebe Petrus. Das ist, außer natürlich Jesus, der ist noch toller, aber Petrus ist so mein Lieblingscharakter des Neuen Testaments. Das ist so der Last Action Hero. Das ist einer, der mich immer wieder begeistert und über den ich lachen kann. Die Jünger fahren auf dem See und Jesus kommt übers Wasser gelaufen. Was macht Petrus? Ich will auch! Und geht aus dem Boot. Wie cool ist das denn? Die Leute kommen und verhaften Jesus. Petrus ist der Einzige, der sein Schwert zieht und auf die Leute losgeht. Man zeigt, Fischer sollten das mit dem Schwert lassen, weil das Ohr, das eine Ohr, das war bestimmt nicht sein Ziel. Und das war auch nicht richtig, was er gemacht hat. Aber diese Leidenschaft, er will seinen Herrn verteidigen und er ist der Einzige, der ihm nachläuft und guckt, wo sie ihn hinbringen. Und dann fliegt er wieder auf die Nase, ja. Aber er geht, die anderen gehen erst gar nicht. Und als die Diskussion ist, wie oft man seinem Bruder vergeben sollte, wäre die richtige Antwort, die Petrus schon in der Schule gelernt hat, 3-mal. Und der tolle Petrus stellt sich hin, Herr, sind 7-mal, oder? Boah, bin ich toll, 7-mal, mehr als doppelt so viel. Auch das war wieder falsch, aber ist egal. Das ist jemand, der will alles. Und hier erleben wir das wieder genau so. Und witzigerweise beeindrucken mich genau die beiden Sachen, die Petrus falsch macht, am meisten. Zwei Dinge, die er tut, die genau falsch sind, aber eine Herzenshaltung zeigen, die mich beeindruckt. Das erste ist, Jesus kommt und will Petrus die Füße waschen und Petrus sagt, du, mir die Füße, vergiss es. Du kommst an meine Füße nicht ran. Und damit weist Petrus den Willen Gottes zurück. Er ist ungehorsam und ich würde das Sünde nennen. Ja, wenn Jesus was von dir will, dann hast du zu springen. Wenn Jesus möchte, dass du was tust oder dass er dir was tut, dann hast du zu gehorchen. Er ist dein Herr. Was Petrus hier macht, ist grundverkehrt. Und trotzdem beeindruckt es mich. Also nicht der Ungehorsam, sondern die Haltung, die Erkenntnis. Petrus hat verstanden, das, was Jesus da tut, das geht über diesen Rabbi-Schüler-Schreck hinaus. Da kommt der Sohn des lebendigen Gottes und will mir die Füße waschen. Das geht doch nicht. Das zieht sich auch durch das Leben von Petrus. Lukas 5, der Fischfang. Jesus zieht diese Netze da ans Land. Und Petrus robbt auf Knien vor ihm weg und sagt, Herr, lass mich in Ruhe, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann dir nicht begegnen. Schon da blitzt es auf, dass er versteht, mit wem er es zu tun hat. Oder in Markus 8, wo Jesus fragt, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Schon da hat er es kapiert und hier merken wir es wieder. Du als Gottes Sohn willst mir die Füße waschen, das geht nicht, lass es sein. Wie oft ist Jesus für uns der gute Kumpel, der liebe Papa, der tolle Mensch, der Religionsstifter. Und einiges davon stimmt ja. Aber von Petrus hier lernen wir, er ist auch der lebendige Gott, der Heilige Israels, der Herr über Leben und Tod, der Erste und der Letzte, alles, was in der Offenbarung steht. Und diese Gotteserkenntnis, mit wem habe ich es zu tun? Mit wem rede ich? Zu wem singe ich, wenn wir hier singen? Wenn wir nachher beten? Wenn ihr zu Hause seid? Da beeindruckt mich Petrus. Das finde ich den Hammer, was der da schafft. Und das Zweite, da fällt Petrus dann genau von der anderen Seite vom Pferd. Okay, du musst mich also waschen. Aber dann nicht nur die Füße, dann bitte ganz. Dann bitte auch Hände und Kopf. Dass das nicht stimmt, haben wir gerade eben gehört, warum es nicht sein muss. Vers 10, dieser Vergleich. Aber wieder, Petrus sagt, ey, wenn ich was von Jesus krieg, dann will ich alles. Dann will ich nicht nur ein bisschen Wasser auf die Füße, dann bitte ordentlich. Nicht nur ein bisschen Segen, sondern den vollen Segen. Nicht nur ein bisschen Abenteuer, sondern volle Dröhnung mit auf Wasser laufen. Wenn schon, richtig. Und die Haltung finde ich cool. Ich will nicht nur ein bisschen Jesus. Ich will die volle Jesus-Dröhnung. Ich will nicht nur ein bisschen Gemeinde mit Sonntagmorgens hier brav hinrennen, nette Zeit haben und wieder heimgehen. Ich will meine Gaben einbringen. Ich will erleben, wie ich Geschwistern dienen kann und sie mir dienen. Ich will erleben, wie hier Reich Gottes gebaut wird, wie die Post abgeht. Ich will nicht nur ein bisschen beten, fromm bei der Gebetsgemeinschaft den Kopf senken und fromme Floskeln vor mich hin brabbeln. Ich will beten ohne Unterlass und ich will erwarten, dass Gott daraufhin was tut. Ich kenne hier Leute, die sagen, warum beten wir eigentlich nicht mehr für Erweckung? Ja, weil ich blöd bin manchmal. Ich will doch alles erwarten. Lasst uns beten. Ich will nicht ein bisschen Frömmigkeit leben. Ich möchte Vollgas geben für Jesus. Ich will seine Wunder sehen. Und das lerne ich hier von Petrus. Ganz oder gar nicht. Nicht nur ein bisschen Wasser auf die Füße, sondern Herr, wenn dann richtig. Wieder, er hat es nicht verstanden. Aber die Herzenshaltung ist der Hit. Und die möchte ich auch haben. Und mir da wie Petrus den Blaumann anziehen und sagen, auf geht's Herr, mit dir alles erleben. Und dann sind wir auf der anderen Seite, auf der göttlichen Seite. Bleibt noch zu gucken, wie Jesus uns hier dient. Und in Vers 15 bringt er das ganz kurz auf den Punkt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wieder ist es ein Beispiel, ist es nicht. Wir haben überlegt, heute beim Gottesdienst stellen wir hier 20 Waschwannen vorne auf und dann waschen wir euch die Füße. Und das wäre der totale Blödsinn gewesen. Weil genau das will Jesus ja nicht. Dann hättet ihr euch vielleicht an, da hat der Christ mir mal die Füße gewaschen, das war ja witzig. Sondern wir wollen ja überlegen, was sind denn die Prinzipien, die Jesus uns hier gibt? Und wie kann das denn aussehen in eurem Leben? Das wollen wir gucken und erarbeiten. Und wir sehen hier, dass es da diese Kette gibt. Jesus dient uns. Und genauso wie er uns dient, sollen wir den Menschen dienen. Und Leute können sich anstrengen, wie sie wollen, ein gutes Leben zu führen, für den anderen da zu sein. Ich glaube, nur wenn du dem Auferstandenen begegnet bist, nur aus der Begegnung mit Jesus heraus kann das gelingen, weil nur da lernen wir, wie Jesus sich Dienst vorstellt, wie wir das leben können, wie wir das umsetzen können. Und nochmal die Erinnerung, es geht nicht darum, anderen Menschen die Füße zu waschen, sondern diese Prinzipien in euren Alltag mitzunehmen und anzuwenden, ein Modell geben. Und ich habe mich gefragt, so am Rand des Textes und auch aus den Evangelien, ich gebe euch jetzt nochmal 3, 4 Ideen mit, wie Jesus sein Dienen füllt, wie er das tut. Jesus dient selbstlos. Diese Fußwaschung bringt ihm gar nichts. Keine Anerkennung, sie bringt ihm kein Geld, sie bringt ihm keinen Gewinn an Jüngern. Er tut das einfach so für diese Menschen. Wenn Jesus Kranke geheilt hat, ist er danach nicht mit der Kollekte rumgelaufen. Wenn Jesus mit Frauen, mit Kindern geredet hat, dann hatte das keinerlei Vorteil für ihn. Er hat das einfach gemacht, weil er diesen Menschen was Gutes tun wollte. Und wenn wir Menschen dienen, dann geht es nicht um mich. Dann geht es nicht um dich. Dann geht es darum, was du dem anderen Gutes tun kannst. Das heißt nicht, dass es auch für uns gut sein darf, ja, natürlich. Aber das erste Ziel ist, dem anderen Gutes zu tun. Und dabei, zweites Prinzip, ist Jesus sich für nichts zu schade. Füße waschen ist keine leckere Aufgabe und er tut es trotzdem. Kranke und Aussätzige zu heilen ist nichts Schönes. Sich mit kleinen Kindern abzugeben, nein, war auch nicht das, was man toll macht. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, Mitarbeit, Dienst am Menschen darf Spaß machen, davon bin ich überzeugt. Aber es kann auch darüber hinausgehen. Bei Mitgliedsaufnahmegesprächen sage ich immer, wir arbeiten in der doppelten Art und Weise gabenorientiert. Auf der einen Seite eben gabenorientiert, das, was dir Spaß macht, das, was du kannst. Und auf der anderen Seite müssen wir auch putzen. Das macht keiner gern. Müssen aber alle, weil es einfach dazugehört. Und so kann es sein, auch übers Putzen hinaus, dass Dienst an anderen Menschen über dein Spaßlevel hinausgeht. Weil es das ist, wie Jesus es uns vorlebt. Das Vorletzte. Jesus hat keine Berührungsängste. Er spielt mit Kindern in der Öffentlichkeit, hochnotpeinlich für einen erwachsenen Mann. Er befasst sich mit Frauen. Er lässt sich von Frauen die Füße mit ihren Tränen waschen und mit den Haaren abtrocknen. Er isst mit Zöllnern und Sündern und hat keine Angst, sich mit diesen Menschen abzugeben. Wir alle haben unsere Peer Groups, unsere Blase, wie man gerade sagt. Das ist da, wo wir uns wohlfühlen. Aber manchmal geht der Dienst Jesu über das, wo wir uns wohlfühlen, hinaus. Und manchmal müssen wir aus unserer Komfortzone und uns auf Menschen einlassen, ja, vor denen wir sonst vielleicht Berührungsängste hätten. Und das Letzte, Jesus stellt hier alles auf den Kopf. Er, der Sohn Gottes und Herr, wäscht den Menschen die Füße, seinen Geschöpfen. Das macht man nicht als Gottes Sohn. Was macht man nicht als du? Wo könnte Gott dich herausfordern, Dinge zu tun, zu dienen, zu lieben, da zu sein, über das, was wir gewohnt sind zu machen, hinaus? Wir feiern hier heute Gottesdienst. Gottesdienst. Und Gott dient uns hier. Und weil das so ist, dürfen wir einander dienen, dürfen wir den Blaumann anziehen. Und es ist nicht nur heute Gottesdienst. Der nächste Gottesdienst hier findet morgen statt und übermorgen und in 3 Tagen. Der findet nicht hier in diesen Räumen statt, sondern in deinem Wohnzimmer, bei dir. Dein ganzes Leben sei ein Gottesdienst, steht in Römer 12. Gott dient dir jeden Tag, genauso wie ich es gerade beschrieben habe. Und du hast das Privileg und die Herausforderung, ihm zu dienen und den Menschen, denen er dich vor die Füße legt. Amen.